NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs und wir schauen gleich nach New York, wo Greta Thunberg auch heute dabei ist, bei der Jugendklimakonferenz nämlich. Das Klimapaket der Bundesregierung, das kommt dagegen nicht so gut weg. Die SPD in NRW will einen Kurswechsel wagen. Nach links soll es gehen und Rot pur heißen. In Ägypten gehen Demonstranten gegen das Regime auf die Straße, zum ersten Mal seit vielen Jahren. In Israel stellt sich nach den Wahlen in dieser Woche die Frage, wie geht es politisch weiter? Und mit oder ohne Netanyahu, das kommentieren wir. Und natürlich haben wir abschließend Aktuelles vom Sport für Sie. Zehntausende Menschen, Junge und Alte, haben gestern in New York für eine Klimawende demonstriert, für Taten statt Worte, um eine weitere Erderwärmung zu stoppen. Der Höhepunkt war für viele die Rede von Greta Thunberg und auch heute ist die 16-jährige Aktivistin aus Schweden mit dabei, nämlich beim Jugendklimagipfel, von dem berichtet aus New York Antje Passenheim.
Are you ready for that?
Und ob sie es sind, die Delegierten des Jugendgipfels in den Seelen der Vereinten Nationen. Moderatorin Nadira Hira braucht Ihnen das nicht zweimal sagen. 700 junge Menschen aus aller Welt sind es. Klimaaktivisten, Unternehmer, Sportler oder Influencer. Allen ist eins gemein. Sie haben konkrete Ideen im Kampf gegen die Erderwärmung und wollen raus damit. Der Hausherr und UN-Generalsekretär hat bereits klargemacht, auf diesen Klimagipfeln wollen die Älteren die Stimme der Jungen hören.
And we'll just introduce our keynote listener. You all know him. The Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres.
Nicht als Hauptredner ist er hier, sondern als Haupthörer. Zumindest ein paar Minuten. Kurz ist auch der Auftritt der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Die 16-jährige Aktivistin hat einen erfolgreichen Tag hinter sich. Auch in New York haben am Freitag Zehntausende für das Klima demonstriert. Angeführt von Greta, die vor 3 Wochen mit einem Segelboot herkam.
We show that we are united and that we young people are unstoppable.
Wir haben gezeigt, dass wir vereint sind und dass wir junge Menschen unaufhaltbar sind. Viel mehr sagt sie nicht, will anderen nicht die Zeit rauben. Schließlich soll Greta am Montag beim Klimagipfel der Großen sprechen. Und unnötig geredet werden soll auf dem Gipfel möglichst nicht.
It is about supporting and showcasing and connecting.
Hier geht es um Unterstützung, um Präsentation, um Vernetzung, sagt Moderatorin Nadira Hira. Es gibt keinen Planeten B. Die jungen Aktivisten haben große Erwartungen. Etwa Pia Yorks aus Halle an der Saale.
An den Jugendgipfel habe ich die Erwartung, dass sich Jugend weltweit vernetzt, dass wir zusammenkommen und das Wissen und die Ideen, die wir haben, zusammenbringen. Wir werden da ja auch in Arbeitsgruppen arbeiten zu bestimmten Themenbereichen, die der Jugendgipfel aufgestellt hat. Und da werden wir auch zusammen konkrete Lösungen entwerfen.
Und das nicht nur zum Spaß. Die besten Lösungen sollen die jungen Delegierten am Montag präsentieren, wenn 60 Staats- und Regierungschefs oder ihre Minister zum großen Klimagipfel starten. Aus Deutschland wird Kanzlerin Merkel dabei sein, begleitet von mehreren Ministern. US-Präsident Trump hat sich bereits entschuldigen lassen. Er muss am Montag auf einem Religionsgipfel sein. Das Klima überlässt er zum Beispiel den jungen Delegierten, die diese Sache längst in die Hand genommen haben.
Are you ready for that?
Aus New York war das Antje Passenheim. Gestern hat ja auch das sogenannte Klimakabinett seine Pläne vorgestellt. Zum Beispiel, dass CO2-Ausstoß jetzt Geld kostet. Und zwar zunächst 10 Euro pro Tonne. Da wird dann zum Beispiel das Heizen ein kleines bisschen teurer. Reichen die Vorschläge der Koalition aus, um den Klimazielen näher zu kommen? Kai Clement fasst die Reaktionen zusammen.
Kurz und bündig. Vermurkst. So bewertet der Bundesverband Windenergie das Klimapaket der Bundesregierung. Gemeint sind damit vor allem die Abstandsregeln für neue Anlagen, mindestens 1000 Meter zu Wohngebieten. So heißt es auf Seite 17 des Eckpunktepapiers. Das gefährde die ganze Branche, so sieht es Verbandschef Albers. Und Bayerns schärfere Regeln bleiben bestehen. Der zuletzt so grüne CSU-Chef Söder feierte diesen Alleingang gestern noch als großen Erfolg.
Dankeschön, dass zu einem endlos langen und wichtigen Kapitel über Wind ein wichtiger Satz steht, der alles zusammenfasst. In Bayern bleiben unsere Regeln bestehen. Also nochmal vielen Dank dafür. Wir machen das weiter so wie bisher.
Nicht überraschend, dass ein Lobbyverband gerade angesichts dieses weiter so gerne mehr gesehen hätte. Aber auch von Klimaexperten kommen nach dem langen Ringen der Großen Koalition scharfe Töne. Fast eine Nullnummer, eine Enttäuschung, ein Dokument der Mutlosigkeit, so heißt es. Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut begrüßt immerhin, dass sich Union und SPD überhaupt geeinigt hätten.
Aber, und jetzt kommt das Aber, das wird alles zur Zielerreichung 2030 nicht ausreichen. Da wird nachzusteuern sein. Mir fehlen noch ein paar mutige Visionen, um auch den nächsten Schritt in Richtung 2050 zu machen, in Richtung der Treibhausgasneutralität.
Einen kraftvollen Steuerungsmechanismus habe die Koalition nicht hinbekommen. Wie viele Kritiker findet auch Fischedick den CO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne ab übernächstem Jahr viel zu niedrig. Umgerechnet 3 Cent pro Liter, das gehe an den Tankstellen doch unter, sagt er dem NDR. Der Preis schwanke ja schon im Laufe eines Tages mehr, so auch der grünen Politiker Winfried Kretschmann. Das Klima kippe aber schneller als erwartet. Die unsichtbare Hand des Marktes werde es nicht retten. Es brauche auch Geh- und Verbote. Lächerlich gering sei der CO2-Preis angelegt, sagt Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem ARD-Hauptstadtstudio. Auch der von der Kanzlerin so gelobte Kontrollmechanismus, sprich das Klimakabinett überprüft alljährlich, ob alle Bereiche wie geplant liefern, kann Dröge nicht begeistern.
A, ist Frau Merkel dann noch im Amt, wenn nachjustiert werden sollte? B, ist es so, wir haben das bei der Energiewende, da gibt es eine unabhängige Kommission, die Monitoring-Kommission, die machen exzellente Arbeit und die Noten für die Energiewende fielen immer schlechter aus in letzter Zeit und das hatte eigentlich gar keine Konsequenzen.
Wenn schon kaum ein anderer lobt, dann macht es die Bundesregierung eben selbst. Umweltministerin Svenja Schulze zum Beispiel am Rande des NRW-Landesparteitages der SPD in Bochum. Auch sie hätte sich einen höheren CO2-Preis gewünscht, aber die entscheidende Frage sei doch:
Schaffen wir das Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral zu werden, nur so viel CO2 auszustoßen, wie wir dann auch wieder in Wäldern, in Mooren binden können. Und diese Weichen für diese Entscheidung, die sind jetzt gelegt. Und das ist das Große und das Entscheidende, was jetzt gelungen ist.
Ein Beitrag von Kai Clement aus Berlin. Das sogenannte Klimapaket, das ist genau der Kompromiss, auf den die Koalitionspartner in Berlin sich gerade noch einigen konnten. Und sich zu einigen fällt der Großen Koalition ja schon lange ziemlich schwer. Die Sozialdemokraten sind sich ja nicht mal untereinander einig, ob sie das Regierungsbündnis aufkündigen sollten oder nicht. Vor diesem Hintergrund hat die nordrhein-westfälische SPD sich heute zum Landesparteitag getroffen. Aus Bochum, Wolfgang Otto.
Klare Ansagen, klare Beschlüsse braucht die SPD. Darüber herrschte heute Einigkeit unter den Delegierten der NRW-SPD. Vielleicht auch deshalb war heute kein Widerspruch zu hören. Der Kurswechsel, den der Landesvorsitzende Sebastian Hartmann vor einem Jahr eingeleitet hat, fand große Mehrheiten.
Heute beenden wir eine erste Etappe auf dem Weg. Das Vertrauen der Menschen wiederzugewinnen durch klare Beschlussfassung.
Die NRW-SPD fokussiert sich auf ihr Kernthema. Fern vom GroKo-Grauschleier soll die SPD in neuem Glanz erstrahlen. Rot pur nennt der Landesvorsitzende sein Projekt. Hauptstoßrichtung dabei, der Kampf gegen die wachsende Ungleichheit im Land.
Um das zu ändern, brauchen wir einen starken, solidarischen Staat, der massiv in die Zukunft investiert und klare Regeln setzt. Mehr bezahlbare Wohnungen, mehr Sicherheit in allen Stadtvierteln, wieder handlungsfähige Kommunen und, liebe Genossinnen und Genossen, unsere Demokratie und unsere freie Gesellschaft müssen vor der Marktlogik und der scheinbaren Profitgier und diesen Ansinnen geschützt werden.
Der starke Staat soll wesentlich mehr Geld ausgeben für bessere Bildung, für Arbeitslose und für öffentlichen Wohnungsbau. Statt auf die Riester-Rente setzt die erneuerte SPD auf staatliche Altersvorsorge. Hartz IV soll abgeschafft und eine aufgebesserte Grundsicherung eingeführt werden. Das findet viel Zustimmung, auch von den Jusos.
Wir überwinden nicht nur Hartz IV, sondern wir stellen uns auch so auf, dass wir für eine Jobgarantie auf europäischer Ebene streiten. Das ist ein riesengroßer Schritt,
sagt die Juso-Landesvorsitzende Jessica Rosenthal. Neu an der SPD sei auch, dass sie offen und offensiv dazu sagt, woher das ganze Geld für die neue Gerechtigkeit kommen soll.
Das braucht Geld. Und ich fürchte diese Debatte nicht,
erklärt Hartmann. Die Lösung? Große Vermögen und Erbschaften sollen stärker besteuert werden, ebenso wie Spitzenverdienste. An der Seite der CDU wird so etwas schwer durchsetzbar sein, Kein Problem, sagt Hartmann, im Gegenteil.
Entweder wir gehen da raus, weil mit der Union nichts mehr geht, oder es geht noch genug. Und wir haben als nordrhein-westfälische SPD gesagt, das klären wir zusammen fair mit Gegnern und Befürwortern auf dem nächsten Bundesparteitag. Auch das muss ein Signal von Bochum sein.
Sollte es Gegner des neuen Linkskurses in der SPD geben, dann hielten sie heute in Bochum still. Vielleicht kommen sie bis zum Bundesparteitag im Dezember doch noch aus der Deckung.
Ägypten gehörte 2011 zu den ersten arabischen Ländern, in denen ein demokratischer arabischer Frühling aufzukeimen schien, als die Menschen gegen ihre autokratischen Regime auf die Straße gingen. Das ist lange her, seit das Militär 2013 unter dem jetzigen Machthaber Abdel Fattah al-Sisi putschte, herrscht Friedhofsruhe im Land bis jetzt. Gestern Abend haben Demonstranten in mehreren ägyptischen Städten gegen das Regime protestiert. Aus Kairo Carsten Kühntop.
Es waren Szenen, die Ägypten seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Im Zentrum von Kairo und in mehreren anderen Städten waren gestern Abend Menschen auf der Straße, um gegen Präsident Abdel Fattah al-Sisi und die Regierung zu demonstrieren. Auf dem Tahrirplatz in der Hauptstadt dürften es ein paar hundert gewesen sein. In Sprechchören verlangten sie, dass der Präsident abtritt. Sag es, hab keine Angst, Sisi muss gehen, so dieser Ruf, den die meist jungen Leute anstimmten, im Wechsel mit dem einfachen Geh weg. Und auch der Ruf, der während der Zeit des Umbruchs 2011 geprägt wurde, war plötzlich wieder zu hören. Das Volk verlangt den Sturz des Regimes. Die Sicherheitskräfte hielten sich am Tahrirplatz zunächst zurück und setzten dann Tränengas ein. In den Morgenstunden lösten sie die Proteste schließlich auf. Auch in Alexandria am Mittelmeer, in Suez am Roten Meer und in Mansoura und in Mahalla el-Kubra im Nildelta kamen Menschen zu Straßenprotesten zusammen. Zu den Demonstrationen aufgerufen hatte Mohammed Ali, ein ägyptischer Bauunternehmer und Schauspieler, der in Spanien im selbstgewählten Exil lebt. In mehreren Videos, die er während der vergangenen Wochen ins Internet stellte, hatte Ali dem Präsidenten und der Armee Korruption vorgeworfen. Dabei stellte er sich selbst als Insider, als Whistleblower dar, legte aber keine Beweise für seine Anschuldigungen vor. Präsident al-Sisi wies die Vorwürfe als Lügen und Verleumdungen zurück. Offenbar traf Ali mit seinen Videos dennoch einen Nerv. Eine Reihe von Wirtschaftsreformen, die die Regierung während der vergangenen Jahre umgesetzt hat, hat gerade den Mittelstand und ärmere Menschen schwer getroffen. Laut der Statistikbehörde ist der Anteil der Ägypter, die jetzt an oder unterhalb der Armutsgrenze leben, gestiegen. Gleichzeitig beklagen Menschenrechtsorganisationen, dass die Regierung jede Form von Kritik oder Opposition massiv unterdrücke. Die staatliche Repression sei so stark wie nie zuvor während der vergangenen Jahrzehnte. Auch wenn es insgesamt lediglich einige tausend Ägypter gewesen sein dürften, die gestern Abend auf die Straße gingen, die Tatsache, dass sich diese Menschen das überhaupt trauten, ist bemerkenswert. In Ägypten sind Kundgebungen ohne staatliche Genehmigung verboten. Ob weitere Demonstrationen folgen werden, weiß niemand. Die Aktivisten, die vor knapp 9 Jahren die Proteste gegen den damaligen Präsidenten Mubarak angeführt hatten, haben entweder das Land verlassen oder sitzen hinter Gittern. Unklar ist auch, wie die Regierung auf die Ereignisse reagieren wird. Präsident al-Sisi hält sich derzeit in New York auf, um an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung teilzunehmen. Die staatlich gelenkten Medien in Ägypten ignorierten die Proteste zunächst.
Aus Kairo war das Carsten Kühntop. In dieser Woche stand ein anderes Land im Nahen Osten im Fokus, Israel nämlich. Denn dort hat es am Dienstag Neuwahlen gegeben. Mit denen wollte der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sich eine solide Mehrheit verschaffen. Das hat aber nicht geklappt. Wie geht es also weiter in Israel und vor allem mit Netanyahu? Benjamin Hammer kommentiert.
Das Wort Chalas stammt ursprünglich aus dem Arabischen. Es ist mittlerweile auch Teil der hebräischen Sprache und bedeutet so etwas wie Stopp jetzt oder Genug ist genug. In diesen Tagen möchte man Benjamin Netanyahu ein lautes Chalas zurufen. Es reicht, das war's. Doch Benjamin Netanyahu ist fest entschlossen, Premierminister zu bleiben. Damit könnte er für eine schwere politische Krise in Israel sorgen. Bis zum 2. Oktober will der israelische Präsident Reuven Rivlin verkünden, wen er mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Am gleichen Tag soll Benjamin Netanyahu vom Generalstaatsanwalt des Landes angehört werden. Es geht um mehrere Fälle von möglicher Korruption. Die Polizei hat längst Anklage empfohlen. Bereits jetzt ist es Netanyahu, der sein Land an den Rand einer politischen Krise geführt hat. Im Mai schaffte er es nicht, eine neue Regierung zu bilden. Der Staatspräsident hätte sich schon damals auf die Suche nach einem anderen Kandidaten machen können. Vielleicht Benny Gantz vom Wahlbündnis Blau-Weiß, vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin Netanyahus aus dessen Likud-Partei. Doch das kam für Netanyahu nicht in Frage. Er und seine Partei führten eine Neuwahl herbei, schon da wirkte Netanyahu wie ein schlechter Verlierer. Auch nach der Wahl am Dienstag gibt es in Israel keine klaren politischen Verhältnisse. Benjamin Netanyahu und seine Wunschpartner im rechtsreligiösen Lager haben keine Mehrheit. Yair Lapid, die Nummer 2 im Wahlbündnis Blau-Weiß, sagt, wie es weitergehen könnte. Eine Einheitsregierung aus Likud und Blau-Weiß. Aber ohne Netanyahu, solange der Korruption verdächtigt wird. Lapids Vorschlag könnte der einzige Weg sein, eine Regierung zu bilden. Doch Netanyahu, den seine Anhänger König von Israel nennen, will einfach nicht abdanken. Manche Politikerinnen und Politiker des Likud schlagen nun ernsthaft eine weitere Neuwahl vor. Die dritte in einem Jahr. Dann wäre sie da, die politische Krise. Ein israelischer Journalist sagte kürzlich, Netanyahu glaube, dass er Israel sei. Niemals werde er freiwillig zurücktreten. Benjamin Netanyahu ist der Premier mit der längsten Amtszeit in Israels Geschichte. Mit Mitte 30 wurde er Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen. Er sprach perfekt Englisch, hatte einen scharfen Verstand, Charisma. Im Likud war Benjamin Netanyahu jahrelang ein Außenseiter. Politisch kämpfen zu müssen, ist für ihn daher ein Normalzustand, damals und heute. Der Premierminister attestiert sich, Israel das beste und sicherste Jahrzehnt in der Geschichte gebracht zu haben. Viele Israelis sehen es genauso. Deshalb ist Netanyahu nach dieser Wahl zwar geschwächt, aber nicht klar abgewählt. Immerhin, Netanyahu ist in Israels Demokratie weit davon entfernt, allmächtig zu sein. Der Generalstaatsanwalt, einst ein enger politischer Weggefährte Netanyahus, zieht das Verfahren gegen den Premierminister unbeirrt durch. Israels Präsident Rivlin, wie Netanyahu ein Mitglied des Likud, könnte Benny Gantz mit der Bildung einer Regierung beauftragen und nicht Netanyahu. Und sogar US-Präsident Trump, der in den vergangenen Jahren alles tat, um seine Nähe zu Netanyahu zu unterstreichen, äußerte sich nach der Wahl eher distanziert über den Premierminister. Ausgerechnet ein Mann schweigt in dieser Situation, Benny Gantz. Der frühere Armeechef hatte im Wahlkampf beteuert, keinen Pakt mit Netanyahu einzugehen. Doch seit der Wahl sagt er das nicht mehr. Auch ein Deal zwischen Gantz und Netanyahu würde dem politischen System Israels Schaden zufügen. Vor etwa 10 Jahren stand der damalige Premierminister Ehud Olmert unter Korruptionsverdacht. Benjamin Netanyahu, damals in der Opposition, forderte Olmerts Rücktritt. Daran sollte er sich jetzt erinnern. Netanyahu sollte die Politik verlassen, bis die Korruptionsvorwürfe gegen ihn ausgeräumt sind. Chalas, Herr Netanyahu, genug ist genug.
Israels Premier Netanyahu sollte sein Amt abgeben, kommentierte Benjamin Hamer in Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bis morgen geht sie noch, die IAA, die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Und sie war in diesem Jahr in vieler Hinsicht anders als sonst. Es gab heftige Proteste von Klimaschützern und es kamen weniger Besucher als sonst. Conny Bechstedt von der IAA.
Es herrscht Gedränge. Jeder möchte einen Blick erhaschen auf den superteuren Sportwagen, der sich gut bewacht und blank poliert auf der Drehscheibe von allen Schokoladenseiten zeigt. Alltag in Halle 5. Früher war das so. Diesmal auf der IAA 2019 aber nicht. Sportwagen, Fehlanzeige, zumindest in Halle 5. Aber einen Hingucker gibt's trotzdem noch. Halle 3, über 2 Millionen Euro teuer. Der Supersportwagen von Lamborghini. Für viele top.
Super, ich finde den echt gelungen. Vor allem die Außenlackierung.
Das ist mit den riesigen Carbon-Teilen, die dazu kommen. Das ist einfach der Hammer.
63 Stück davon wäre ein Traum, einfach einen davon zu haben.
Mein Onkel hat den in schwarz. Ich habe ihn gerade gefragt, warum er sich nicht die Farbe geholt hat. So, wie soll ich das sagen? Vanessa, was ist das für eine Farbe? So grün, gold irgendwie.
Grün ist der mit Felgen in Elektrogold. Apropos grün, das Thema der Messe. Alternative Antriebe, Hybrid, Elektro, gefühlt überall. Das kommt bei vielen Messebesuchern besonders gut an.
Der kleine Honda E. Klein, knuffig, passt gut in die Stadt, gefällt mir gut. Ist so ein Lifestyle-Mini und dann halt mit E-Antrieb.
Viele verschiedene Elektro- und Hybridfahrzeuge.
Gibt ein paar interessante Entwicklungen im Elektrobereich, die find ich wirklich ganz spannend.
Über große Aufmerksamkeit dürfen sich auch die chinesischen Modelle freuen. Um den Elektro-SUV M-Byte von Byton mit dem riesigen Bildschirm im Armaturenbrett scharen sich die Neugierigen.
Ich würde mich gerne mal reinsetzen, aber es geht ja leider nicht, um das mal aus der Nähe zu sehen. Kann ich noch vernünftig aus der Scheibe rausgucken, was sehe ich sonst noch?
Es ist Veränderung drin, riesen Display und interaktiv. Mir gefällt es richtig gut.
Auch am Offroad-Parcours wird die Schlange im Laufe eines Tages immer länger und auch E-Roller und E-Bikes sind ständig on Tour.
Oh, das war total cool, es hat total viel Spaß gemacht, besonders in dem Boost-Modus. Es ging richtig ab und diese Hindernisse, die sind echt toll und ich kaufe mir wahrscheinlich jetzt auch ein E-Bike.
Also doch alles super auf der IAA 2019? Nicht ganz. Gefragt nach den Flops auf der Messe haben viele ihre ganz persönliche Enttäuschung erlebt.
Ein bisschen enttäuscht war ich, als ich jetzt bei Ford war, mir den Mondeo Hybrid angeguckt habe und da im Kofferraum irgendwie totales Chaos herrscht. Also da war ich ein bisschen enttäuscht davon.
Ich finde es eigentlich traurig, dass Saphira als Van nicht mehr auf dem Markt ist. Und wenn ich den Preis schon anschaue, ist er eigentlich auch viel zu hoch für ein Familienfahrzeug.
Was die Kollegen von BMW hier als Premium-Hersteller machen, ist nicht Premium.
In einem sind sich dagegen die meisten Besucher einig. Früher war irgendwie alles anders.
Viele von den Fahrzeugen, die heute ausgestellt sind, viel zu viel PS, viel zu wenig auf Kraftstoffverbrauch geachtet.
Die Ausstellungshalle sind weniger, die Ausstellungen sind weniger. Gefühlt sind ja eigentlich nur die deutschen Hersteller hier. Das ist dann schade, dass es rein im Prinzip eine deutsche Leistungsschau ist und keine internationale Messe, wie der Name eigentlich sagt.
Wir kommen schon, ich weiß nicht, 10 Jahre, 15, 16 Jahre hier hin und so leer war das noch nie.
Conny Bechstedt berichtete. Die iPhones von Apple gelten vielen als Top-Produkt in der Riege der Smartphones. Aber nun gibt es Probleme mit iOS 13, der jüngsten Version des Betriebssystems. Marco Schuler aus Los Angeles.
Der Ratschlag von Experten für das am Donnerstag erschienene Smartphone-Betriebssystem iOS 13 von Apple ist eindeutig. Bloß nicht updaten, erst einmal warten. Denn schon am Dienstag soll ein Update zum Update erscheinen und die gröbsten Fehler bereinigen. Auf Twitter beschweren sich viele Nutzer, die ihre iPhones schon aktualisiert haben. Es gäbe sowohl mit der Bluetooth-Funktion als auch mit dem WLAN Probleme. Manches Mal würde die Bildschirmtastatur nicht korrekt funktionieren. Die Kamera-App sei sehr langsam und manche Aufnahme enthalte falsche Metadaten. Schwerwiegender scheint da besonders ein anderer Fehlerbericht eines Nutzers zu sein. In iOS 13 gibt es offenbar einen Bug, der es ermöglicht, den Sperrbildschirm zu umgehen und auf die Kontakte eines Benutzers zuzugreifen. Alles in allem heißt das, wer sein Apple-Smartphone noch nicht aktualisiert hat, sollte die kommenden Tage noch abwarten. Viele fragen sich allerdings, wie kann es passieren, dass Apple ein mit Fehlern gespicktes Update ausliefert. Hier im Silicon Valley machen zwei Erklärungen die Runde. Die eine lautet, das Unternehmen wollte eine erste große Charge des neuen iPhone 11 aus China herausbringen, wo es produziert wird, und zwar noch vor Inkrafttreten der von Donald Trump verhängten Strafzölle gegen China. Das erklärt aber nicht, weshalb man das Update auch für alle bisherigen Geräte zum Download angeboten hat. Hier könnte ein anderes Betriebssystem die Ursache sein, Watch OS 6. Das ist auf den neuen Apple-Uhren installiert und die lassen sich mit dem Telefon nur verbinden, wenn man eben iOS 13 installiert hat. Wie auch immer, für Apple sind die Pannen äußerst unerquicklich. Das Unternehmen ist eher dafür bekannt, besonders pedantisch zu sein und zuverlässige Aktualisierungen auszuliefern.
Schönstes Kaiserwetter, trinkfeste Gäste in Dirndl oder Lederhosen und bis zu 11,80 Euro für ein Maß Bier. Jo, die Rede ist vom Oktoberfest in München. Das hat heute seine Pforten geöffnet und Birgit Grundner war dabei.
Ortshaft ist auf eine friedliche Wiesel.
Ortshaft ist nach nur zwei Schlägen. Besser geht's nicht, meinte danach auch Oberbürgermeister Dieter Reiter selbst.
Alle sagen mir, das geht nicht mit einem Schlag und alle, die es probiert haben, haben sich spätestens dann bereut, wenn sie sich umgedreht haben und den Schlägel in die Höhe gehalten haben und wollten schreien, ansaft ist, und dann ist der Wechsel aus dem Fass raus und dann hatten sie 100 Liter Bier im Rücken.
Auch sonst ist es ein Traumstart. Bilderbuchwetter. Entsprechend voll ist es in den Biergärten, in den Festzelten sowieso. Die Besucher genießen ihren ersten Schluck Wiesenbier.
Super, die Stimmung ist super. Und danach gehen wir noch Karussell fahren, ein Schnapserl trinken.
Ja, die Eröffnung und so weiter, das wollen wir schon mal gesehen haben. Also das ist schon von, wer Einzug ist und so weiter, das ist schon einmalig.
Ich finde, wenn man die richtigen Freunde und was, was sie alles hat, dann ist der erste Tag ein Erlebnis.
Weil sie das so gehört, man muss da durch, das hilft ja nichts.
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, was die da in den Zelten machen mit ihrem Bierkrügen, absoluter Respekt.
Aber es muss nicht unbedingt Bier und Bierbank tanzen sein. Auch in der Schaustellerstraße ist viel los.
Selbstverständlich, das Wetter ist gut, Leute sind gut, alles gut. So stellt man sich einen Wiesnstart vor, ja?
Ein Magnet schon in den ersten Stunden, die VR-Bahn Dr. Archibald, ein virtuelles Abenteuer in einer alten Geisterbahn.
War super. Wenn man sich so umdreht und man hat das Gefühl, man ist in einer anderen Welt. Und er hat meine Hand gehalten, aber ich habe ihn nicht gesehen. Wahnsinn.
Schon eins der Highlights, glaube ich, auf der Wiesn dieses Jahr, glaube ich.
Schausteller Patrick Reier hat an diesem Abenteuer jahrelang getüftelt, war damit schon in London. Aber mit so einem Erfolg hat er nicht gerechnet.
Das Beste, was mir jemand gesagt hat, war eine in der Mitte 60er. Die hat zu mir gesagt, sie haben mein Leben verändert.
Das Thema Sicherheit ist bei den Besuchern etwas in den Hintergrund gerückt. Vielleicht, weil die Maßnahmen wie die Taschenkontrollen vor den Eingängen längst zur Selbstverständlichkeit geworden sind.
Ich fühle mich auch sicher, weil es ist toll organisiert in der U-Bahn, an den Eingängen. Ich glaube, dieses Jahr noch mehr.
Größere Einsätze hat die Polizei heute nicht gehabt. Der Oktoberfeststart sei friedlich und ruhig wie noch nie, heißt es. Die Sanitätsstation musste bis zum Nachmittag 150 Patienten versorgen. Die meisten hatten Schnitt, Schürf oder Platzwunden. Oder auch wegen der Hitze Herz-Kreislauf-Probleme. Allerdings mussten die Sanitäter schon kurz nach 12 Uhr eine 18-jährige Engländerin mit einer Alkoholvergiftung betreuen. Sie hatte mit Gin vorgeglüht.
Birgit Grundner war das aus München und wir sind jetzt hier im Echo des Tages beim Sport. Nicole Seifert ist bei mir im Studio. Nicole, in der Fußball-Bundesliga am 5. Spieltag läuft gerade das Topspiel zwischen Bremen und Leipzig. Wie steht's?
Ja, es sind 24 Minuten gespielt und Leipzig führt in Bremen mit 1:0. Willi Orban hat das Tor gemacht in der 13. Minute. Schaut man auf die Blitztabelle, jetzt steht Leipzig gerade an Nummer 1.
Ja, und Leipzig will ja an die Tabellenspitze kommen. Nach den Nachmittagsspielen steht da aber eigentlich erstmal Bayern München. Wieso waren die heute eine Nummer zu groß für Köln?
Ja, die Kölner wurden einfach überrollt heute und verloren am Ende deutlich bei den Bayern mit 4:0. Die Bayern haben eben einen Robert Lewandowski und der hat gleich zweimal getroffen.
Ich freue mich nochmal, dass wir richtig gut gespielt haben, ab 10 Minuten. Und wir schaffen alles, was wir geplant haben.
Tja, und damit wäre nämlich das gewohnte Bild wiederhergestellt. Bayern München an der Tabellenspitze, aber vielleicht gewinnt ja Leipzig noch und dann hat sich das erstmal erledigt. Außerdem spielt ja auch Dortmund noch morgen und die könnten die Bayern mit dem Sieg auch noch vom Thron stoßen. Tja, und die Kölner, die rutschen auf Platz 16 ab. Das war dann eben nichts bei den Bayern für Köln und Trainer Achim Bayerlotzer.
Es ist halt einfach ganz und gar nicht für uns gelaufen, wenn man sich diese ganzen Geschichten anschaut. Nach 3 Minuten ein Tor, nach 3 Minuten in der Halbzeit ein Tor. Das ist natürlich alles andere als günstig für eine Mannschaft, die hier in München spielt.
Schauen wir auf Leverkusen. Leverkusen hat gegen Union Berlin mit 2:0 gewonnen. Leverkusen jetzt damit erstmal Tabellenfünfter. Und Paderborn hat das Kellerduell gegen Hertha BSC Berlin verloren mit 1:2. Paderborn damit Schlusslicht. Berlin hat sich erstmal aus dem Tabellenkeller befreit. Außerdem trennten sich Freiburg und Augsburg unentschieden 1:1.
Und in der zweiten Bundesliga gab es heute am 7. Spieltag 4 Begegnungen. Wer hat den Spieltag am besten genutzt?
Ja, zum Beispiel Bielefeld. Bielefeld hat gewonnen 5:2 bei Wien Wiesbaden. Blick auf die Tabelle. Bielefeld bleibt erstmal Zweiter. Auch Spitzenreiter Stuttgart hat gewonnen gegen Greuther Fürth mit 2:0. Ja, und Bochum, Tabellenvorletzter, ganz bitter. Bochum hat bis kurz vor Schluss geführt in Sandhausen. Damit wären sie erstmal raus gewesen aus dem Tabellenkeller. Aber dann fiel doch noch der Ausgleich zum 1:1. Bochum und Trainer Thomas Reis warten somit immer noch auf den ersten Saisonsieg.
Natürlich ist es im Moment schwierig, wenn du auf Platz 17 bist, nur einen Punkt mitnimmst, weil du eigentlich 3 hättest holen können. Wir werden weiter dran arbeiten, um endlich unser Ziel zu erreichen, 3 Punkte zu holen.
Außerdem trennten sich Nürnberg und Karlsruhe 1:1.
Wir warten ja jetzt schon länger auf einen neuen Sieg von Sebastian Vettel in der Formel 1. Morgen hat er die Chance beim Nachtrennen in der Hitze von Singapur. Aber Voraussetzung wäre ein guter Startplatz. Hat das heute beim Qualifying denn geklappt?
Ja, sagen wir so, er wurde Dritter, aber seine Konkurrenz ist einfach weiterhin schneller als er. Allen voran sein Teamkollege Charles Leclerc. Er holte sich die Pole, Startplatz 1, zumindest bleibt es somit im Team. Platz 2 ging an Lewis Hamilton, eben gleich dahinter dann Sebastian Vettel als Dritter. Vielleicht ist morgen beim Rennen dann ja noch was drin.
Nicole Seifert mit dem Sport im Echo des Tages. Vielen Dank. Ja, und das war das Echo an diesem Samstag. Sie können die Sendung wie immer noch mal nachhören, wenn Sie möchten, mit unserem Podcast auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.